Es gab heiß, befand Pennington, und es gab Vulkan. Die gnadenlose Hitze der mittäglichen Wüste war dem Journalisten ins Gesicht geknallt, sobald sich die Passagierluke der Yukon geöffnet hatte, und seitdem war es noch schlimmer geworden. Nun war es Stunden später, die Sonne stand bereits niedrig und verschwand am Horizont hinter entfernt gelegenen Bergspitzen und noch immer unangenehm warm. Immerhin war es hier etwas erträglicher als in Shikar, der kochend heißen Hauptstadt des Planeten, wo sie an diesem Tag auch schon gewesen waren. Pennington wusste, dass die Hitze abklingen würde, sobald aus der Dämmerung Nacht geworden war, doch spendete ihm dieser Gedanke aktuell kaum Trost. »Jetzt sind wir 8 Stunden hier«, sagte er und schritt durch den kleinen, spärlich möblierten Empfangsraum, in dem sie zu warten gebeten worden waren. »Und ich glaube, ich habe bereits 10 verfluchte Kilo an Schweiß verloren.« Benga saß auf einem der beiden Stühle, die offensichtlich für Besucher gedacht waren, und wischte sich über die nassglänzende Stirn. »Man muss sich daran gewöhnen, so viel steht fest. Als ich hier hospitierte, brauchte ich fast 2 Monate, um mich zu akklimatisieren, und damals rannte ich täglich 5 Kilometer durch die Hitze während meiner Mittagspause.« Ein Gedanke, der Pennington überhaupt nicht zusagte. »Habt ihr Mediziner nicht irgendeine Pille dafür oder so?« Er runzelte die Stirn und rieb sich über den rechten Arm, wo ihm Benga vor einigen Stunden etwas aus seiner Arzttasche gespritzt hatte. »Sie konnten mir was geben, damit ich in diesem furchtbaren Klima atmen kann. Da sollte man doch meinen, es hätte sich auch mal jemand was für den Umgang mit der Hitze hier überlegt.« »Sobald die Sonne untergegangen ist, wird es besser«, entgegnete Benga schlicht. Nachdem sie in einen Standardorbit eingeschwenkt waren, hatte die Vulkanische Raumzentrale, die Organisation, die allen Weltraumverkehr über und um den Planeten überwachte, die Yukon zur Landung auf dem Hauptraumhafen in der Nähe der Metropole Shikar angewiesen, wo sie in einer Landebucht der Sternflotte festgemacht hatten. Man hatte ihnen befohlen, sich im hiesigen Büro der Sternflotte zu melden, wo Benga für sich, Pennington und Teprin einen Beamtransport nach Krentan organisieren konnte, besser gesagt zu einem Ort 5 Kilometer außerhalb dieses kleinen Dorfes, das Sobon seine Heimat nannte. Die dortigen Einwohner duldeten kaum moderne Technik innerhalb ihrer Ortsgrenzen, daher hatten sich die Gäste nach ihrer Ankunft am besprochenen Ort um einen konventionelleren Transport bemühen müssen. Sie waren auf ein rudimentäres Schienennetz gestoßen und von 2 Vulkaniern erwartet worden, die eine Art Draisine bedienten. Das Gefährt war groß genug gewesen, mehrere Passagiere zu befördern. Selbst die bewusstlose Teprin auf ihrer Trage hatte mühelos darauf Platz gefunden. Zwar hatte man ihnen zur Beförderung der Trage die Verwendung eines Antigravs untersagt, doch waren die beiden Vulkanier gerne bereit gewesen, Teprin auf die Draisine zu heben. Die Fahrt nach Krentan hatte über 2 Stunden gedauert, und ihre vulkanischen Chauffeure hatten durch die Arbeit ihrer Hände für ein strammes, gleichbleibendes Tempo gesorgt. Das musste sehr anstrengend gewesen sein, und doch hatten die beiden kein Wort gesagt, ja nicht einmal erschöpft gewirkt. Tch, Angeber, hatte Pennington befunden. Im Dorf waren er und Benga alsbald von 3 Heilern begrüßt worden, die gemeinsam mit Sobon arbeiteten, der sich offensichtlich hatte entschuldigen lassen. Es hieß, er sei in seinen privaten Gemächern, um sich meditativ auf die Arbeit an Teprin vorzubereiten. Mit Mbengas Genehmigung hatten die Heiler die Vulkanierin in das kleine Krankenhaus des Dorfes gebracht, ein einstöckiges Gebäude, das auf Pennington wirkte, als sei es aus Schlamm oder Lehm erschaffen worden. Wie die meisten Bauten im Dorf verfügte es über ein hölzernes Dach. Seitdem hatten Pennington und Mbenga ihre Patientin nicht mehr gesehen. Einer der Heiler war gekommen und hatte sie darüber informiert, dass Teprin in ihr Zimmer gebracht worden war und dass er und seine Kollegen darauf warteten, dass Sobon aus seiner Meditation erwachte. Nun saßen die beiden Menschen bereits seit knapp 1 Stunde in diesem Wartezimmer, das, soweit Pennington beurteilen konnte, eines in dem großen Gebäude war, in dem Krentans Ortsverwaltung beherbergt war. Die Sonne setzte ihren Abstieg hinter die westlichen Liangon-Berge fort und ließ den Raum zunehmend dunkler werden. Wie auf Stichwort öffnete sich eine Tür im hinteren Bereich und ein junger Vulkanier trat ein. Er trug eine kurze weiße Kerze, die in einem flachen, schwarzen Ständer steckte. Pennington schätzte ihn auf vielleicht Anfang 20, wenngleich dieser Eindruck aufgrund der großen Lebenszeit der Vulkanier durchaus täuschen mochte. Schweigend beobachteten Pennington und Benga, wie der junge Vulkanier im Licht der Kerze 2 Öllampen entzündete, die an der hinteren Wand befestigt waren, und sich dann einer kleineren Lampe auf dem Tisch in der Raummitte widmete. Nachdem auch sie brannte, wandte er sich Mbenga zu. »Doktor«, sagte er, »ich bin Sinah, ein Schüler des Heilers Sobon. Er hat mich beauftragt, während ihres Besuchs ihr Assistent zu sein. Mir wurde aufgetragen, sie zu informieren, dass er bereit ist, und sie zu fragen, ob sie irgendetwas benötigen.« Trotz der für Vulkanier typischen Selbstbeherrschung bemerkte Pennington, dass dem jungen Mann etwas nicht behagte. Es war, als wäre er lieber irgendwo anders. »Na, dann sind wir schon zwei.« Mbenga nickte Pennington zu. »Etwas Wasser wäre momentan schon ausreichend. Wurden uns bereits Schlafplätze bereitgestellt?« »Wie Heiler Sobon wünschte«, sagte Sinah, »ich bringe sie dorthin, sobald sie und er für heute Abend fertig sind.« »Na dann mal los«, sagte Pennington. »Bringen wir die Sache ins Rollen.« Plötzlich merkte er, wie ihn Mbenga zornig anstarrte und fügte hinzu, »Ich meine, wir sind bereit, sobald Sie es sind.« Sinah nickte. »Sehr gut. Folgen Sie mir.« Während sie hinter Sinah aus dem Raum und einen langen, engen Korridor entlang schritten, beugte sich Mbenga zu Pennington und flüsterte, »Diese Vulkanier sind anders als die, die Sie gewöhnt sind. Scherze und informelle Redewendungen bringen Sie hier nicht weiter.« »Tja, wenn das so ist«, entgegnete Pennington, »sind Sie genau wie die Vulkanier, die ich gewöhnt bin.« Mbenga seufzte leise. »Was ich sagen will, diese Vulkanier interagieren in der Regel nicht mit Menschen oder überhaupt mit Außenweltlern. Normalerweise hätten wir keinen Fuß in dieses Dorf setzen dürfen, geschweige denn in ihre Häuser. Der einzige Grund, aus dem wir nicht von bewaffneten Wachen begleitet werden, ist, dass Sobon ein gutes Wort für uns eingelegt hat. Aber das bedeutet nicht, dass uns jetzt jeder mag. Euphemismen und Umgangssprache sind ihnen nicht vertraut. Für sie ist Sprache ein geradliniges Kommunikationswerkzeug, mit dem man nicht spielt. Wenn sie nicht im sachlichsten Föderationsstandard reden, haben die hier meist keine Ahnung, was sie überhaupt meinen.« Penningtons erster Gedanke war, dass dies nur fair sei. Immerhin verstand auch er selten genug alles von dem, was ein Vulkanier während einer normalen Unterhaltung so sagte. Doch stattdessen nickte er nur. »Verstanden, Partner. Ich werde mich benehmen.« Schweigend folgten sie Sinah den Gang entlang. Öllampen, die in gleichmäßigen Abständen an die linke Wand montiert worden waren, beleuchteten ihren Weg. Es ging leicht abwärts und an zahlreichen Abzweigungen entlang, und Pennington erkannte, dass sie sich in einem unterirdischen Tunnel befanden, vermutlich in einem ganzen Netzwerk davon, das die oberirdischen Gebäude des Dorfes miteinander verband. »Interessante Bauweise«, bemerkte er. »Nicht untypisch für eine derart abgelegene Siedlung«, sagte Mbenga. »Unterirdische Kammern eignen sich beispielsweise besser als Lagerstätten. Die Gänge bieten Schutz vor dem Wetter, der hier oben in den Bergen vermutlich auch oft in Anspruch genommen wird. Und sie schützen vor den hiesigen Raubtieren.« Pennington stutzte. »Raubtiere? Sie meinen Fleischfresser oder sowas?« »Oder sowas«, wiederholte der Arzt. »Man wird Sie noch früh genug warnen. Gehen Sie da oben nie allein los, erst recht nicht im Dunkeln.« »Na wunderbar«, sagte Pennington kopfschüttelnd. »Wo zum Geier bin ich denn hier hineingeraten?« Nach mehreren Wendungen des wieder aufwärts führenden Ganges gelangten sie an eine große Holztür, die von einem simplen, metallenen Riegel gesichert wurde. Sinah griff danach, schob ihn beiseite, und das klickende Geräusch hallte durch den engen Korridor. Dann deutete er Mbenga und Pennington einzutreten, zog die Tür hinter sich zu und schob den Riegel wieder zurück. Sie standen nun in etwas, das Pennington wie ein Studierzimmer vorkam. An den Wänden sah er Regale voller Bücher und Schriftrollen, ein Dutzend Kristallbehälter in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben, sowie diverse Dinge, die er nicht wiedererkannte. In einer Ecke befand sich ein kleiner Holztisch, auf dem eine Öllampe als einzige Lichtquelle des Raumes diente. »Dies sind Sobons Privaträume«, erläuterte Sinah. »Er hat seine Meditation beendet und kümmert sich nun um ihre Freundin.« Pennington deutete auf eines der Kristallobjekte, in denen sich das Licht der Lampe brach und in diversen Farben auf die anderen Objekte in den Regalen geworfen wurde. »Was ist das?«
»Vrikatra, katrischer Bogen, grob übersetzt«, antwortete Mbenga.
Als er den fragenden Ausdruck auf dem Gesicht des Journalisten sah, hielt er die Hand hoch.
»Ist eine lange Geschichte.«
Sinar deutete ihnen zu folgen und näherte sich einer Tür in der entgegengesetzten Wand des Raumes. Sie traten in einen Korridor, der mit Wandteppichen und Gemälden verziert war, erreichten ein größeres Wohnzimmer und kamen schließlich an eine weitere Tür. Sinar zögerte kurz, dann klopfte er an das alte Holz.
»Herein!«
erklang eine Reibeisenstimme von der anderen Seite. Sinar öffnete die Tür und trat voraus in den Raum. Pennington folgte ihm und hielt inne, damit sich seine Augen an das spärliche Licht gewöhnten, das von einer einzelnen Lampe in der Ecke des Zimmers ausging. An der entgegengesetzten Wand stand ein Bett unter einem geöffneten Fenster und in ihm lag Teprin. Sie trug den für die Sternflotte typischen Patientenkittel, den ihr Benga vor Aufbruch der Yukon angelegt hatte. Ihre Hände waren auf der Brust gefaltet und nur die ungleichmäßige Hebung und Senkung ihres Oberkörpers machte deutlich, dass sie nicht tot war. Keinerlei medizinische Geräte der Sternflotte waren zu sehen, sie alle verblieben auf der Yukon. Am Fuß des Bettes, die verhutzelten Hände ausgestreckt und die Augen geschlossen, stand der älteste Vulkanier, den Pennington je gesehen hatte. Er war dünn, gebeugt und hatte eine braun gebrannte und von tiefen Falten durchzogene Haut, die von Jahren der Arbeit unter Vulkans gnadenloser Sonne zeugte. Sein schlohweißes Haar war lang und glatt, floss über seine Schultern und seinen gesamten Rücken hinab. Seine schlichte schwarze Robe reichte bis zum Boden, bedeckte selbst noch seine Füße und wies keinerlei Zierat auf. Nachdem sie fast eine Minute schweigend dagestanden hatten, ohne dass der Vulkanier ein Wort gesagt oder auch nur einen Muskel bewegt hatte, sah Pennington zum Benga, der sofort den Kopf schüttelte. Er sah aus, als habe er sich gerade räuspern oder irgendwie sonst auf ihre Anwesenheit aufmerksam machen wollen, doch da öffnete der Vulkanier die Augen und wandte den Kopf, um sie anzusehen. Trotz seines Alters bestand kein Zweifel an der Intelligenz und der Konzentration dieses Mannes.
»Ich bin Sobon«,
sagte er. »Heiler Sobon«, sagte Mbenga. »Ich bin Dr. Mbenga, und dies ist mein Freund Timothy Pennington, ebenfalls ein Gefährte von Teprin. Danke, dass Sie uns helfen«, fügte Pennington schnell an, »und uns in Ihrer Gemeinschaft willkommen heißen.« Während er sprach, dachte er, dass man ihn nun vermutlich wegen ungebührlicher Emotionalität, Unlogik oder so einem Quatsch rügen würde. Doch Sobon sagte schlicht,
»Seit meinem letzten Kontakt mit Menschen ist einige Zeit vergangen. Ich habe erkannt, dass ich die Unterschiede zwischen unseren Völkern vermisse. Sie sind für mich Möglichkeiten, keine Hindernisse oder Unannehmlichkeiten, wie so viele meiner Kollegen einst glaubten.«
Er nickte zu Teprin.
»Dass Menschen und Vulkanier zusammenarbeiten und Freundschaften entwickeln können, ist begrüßenswert. Nichts anderes hatte ich während meiner ersten Reise zur Erde erwartet.«
Erstmals seit ihrer Ankunft fühlte sich Pennington in Krentan willkommen. Er wischte sich den Schweiß von der Schläfe und bemerkte, dass er fast vergessen hatte, wie verflucht heiß es noch immer war, selbst nach Untergang der Sonne. Fast.
»Können Sie ihr helfen?«, fragte er.
Sobon bewegte sich vom Bettende weg und kniete sich neben Teprin. Er beugte sich über ihren Leib und presste drei seiner gekrümmten Finger gegen Punkte an der Seite ihres Kopfes.
»Das werden wir bald wissen.«
Teprin fühlte Stens Hände an ihrem Hals und schrie vor ungezügeltem Zorn auf. Ihre Nägel bohrten sich in seine Haut und dünne Bahnen grünen Blutes zogen über ihre Finger. Sten stöhnte vor Schmerz, sein Griff lockerte sich aber nicht. Tiefer und tiefer trieb sie ihre Finger, riss an Haut und Muskelgewebe, bis er endlich nachgab, zurückstolperte und die Hände vor sein verletztes Gesicht hob. Teprin rollte sich zur Seite und kam wieder auf die Füße. Ihre Kräfte erlahmten und ihr Hals brannte vor Schmerz und Durst. Gierig sog sie Luft ein und versuchte, ihre Atmung wieder unter Kontrolle zu bekommen. Sie wich zurück, um Abstand zu Stan zu gewinnen. Peitschender Wind traf ihren Körper, bedeckte die freie Haut mit Sand. Als sie an sich herabsah, bemerkte sie, dass ihre Kleidung kaum noch mehr war als ein Haufen Fetzen, die an manchen Stellen nur von einzelnen Fäden zusammengehalten wurden. Stan beugte sich nieder und hob das Messer aus dem Sand, das während ihres Kampfes dorthin gefallen war. »Du wirst schwach«, spottete er und winkte ihr mit der Klinge zu.
Blut strömte aus der entsetzlichen Wunde, die sie in sein Gesicht gerissen hatte, und in seinem Blick lag brennender Hass. Seine Emotionen hatten ihn vollends übernommen.
»Bald hast du keine andere Wahl mehr, als dich mir zu unterwerfen. Es ist unvermeidlich.«
»Ist es wirklich noch ein Sieg?« entgegnete sie.
»Wenn ich tot bin?«
Stan trat vor.
»Wenn nur das erreichbar ist, wird es genügen müssen.«
»Nein!«
Überrascht vom Klang einer neuen Stimme, wandte sich Teprin um und sah einen alten Vulkanier. Der unerbittliche Sandsturm schien seinem langen weißen Haar und seiner Robe nichts anzuhaben. Er hatte die Hände vor dem Körper gefaltet und sah ihr und Stan mit klinischer Leidenschaftslosigkeit entgegen. Wo war er hergekommen?
»Verlasst uns, alter Mann!« sagte Stan und zeigte mit dem Messer auf ihn. »Dies ist eine Privatangelegenheit und nicht eure Sorge!«
Der alte Vulkanier trat zwischen Stan und Teprin, wandte sich ihm zu und sagte,
»Ihr gehört nicht an diesen Ort. Wenn auch nur einer von euch beiden Frieden finden soll, müsst ihr ihn verlassen.«
»Nicht bevor ich bekomme, was rechtmäßig meines ist«,
sagte Stan und machte einen Schritt nach vorn. Teprin begriff nicht, was als nächstes geschah. Obwohl sich der Alte nicht zu bewegen schien, hielt Stan plötzlich inne. Seine Augen weiteten sich vor Erstaunen, vielleicht sogar vor Furcht. Sie sah, dass er das Messer heben wollte, und seinen Schock, als er erkannte, dass er es nicht konnte. Dann war er fort. Einfach so. Wie vom Sand. Verschluckt. Der Leib des Alten zitterte. Er zog seine Hand von Teprins Gesicht, verlor das Gleichgewicht und wäre zu Boden gefallen, hätte sie nahe nicht schnell reagiert und seinen Mentor aufgefangen, gestützt.
»Es geht mir wieder gut«,
sagte Sobon nach einem Augenblick und tätschelte die Hand des jungen Vulkaniers.
»Was ist passiert?«
fragte Mbenga, dessen Gesicht eine einzige Maske der Sorge war. Sobon kam auf die Füße und räusperte sich. Als er sprach, klang seine Stimme rau und gebrochen.
»Ihre Lage ist schlimmer, als ich zunächst dachte. Zwei Katras bewohnen Teprins Verstand, ihre und die ihres Verlobten, Stan.«
»Was ist eine Katra?« fragte Pennington.
»Die Verkörperung des Bewusstseins eines Vulkaniers«,
sagte Sobon.
»Während einer Gedankenverschmelzung ist es möglich, sie von einem Geist in einen anderen zu übertragen. Es sollte freiwillig geschehen, doch ist es gelegentlich auch ohne die Zustimmung des Empfängers gelungen.«
»Und das ist mit Teprin passiert?«
fragte Pennington und entsann sich seiner früheren Unterhaltung mit Mbenga. »Irgendwie hat er ihr seine Katra aufgezwungen, bevor er starb?«
»Das ist korrekt«,
antwortete Sobon.
»Sie ist nun, was wir Valret nennen. Gegen ihren Willen beherbergt sie die Katra eines anderen. Da Stan ihr im Moment seines Todes eine Gedankenverschmelzung aufgezwungen hat, ist seine Katra nunmehr mit Teprins verbunden.«
Er klatschte in die Hände, um seine Aussage zu unterstreichen.
»Sie sind eins, da nur einer von ihnen beide Geister beherbergt. Teprin wehrte sich natürlich gegen die aufgezwungene Einheit, und das tut sie noch immer. Seit der ursprünglichen Verbindung bekriegt Stens Katra Teprins eigene, bekämpft sie sozusagen und zwingt sie nieder. Irgendwann wird sie triumphieren und Teprins eigenen Verstand vollends übernehmen.«
»Guter Gott!«
Pennington schüttelte den Kopf. Einiges von dem hatte Mbenga ihm bereits erklärt, doch erst jetzt wurde ihm das volle Ausmaß dessen klar, was Teprin durchgemacht haben musste, und zwar schon vor seiner Geburt. Abermals sah er zu Sobon. »Glauben Sie, Sie können ihr helfen?«
»Ich habe eine Trennung bewirkt«,
antwortete der alte Vulkanier,
»die jedoch nicht von Dauer sein wird. Doch es gibt ein Ritual, das sich als erfolgreich erweisen könnte. Man nennt es der Shaya Nivar, die Trennung dessen, was eins geworden ist. Eine Verschmelzung, durch die wir Stens Katra aus Teprins Geist entfernen können.«
»Um was damit anzufangen?« fragte Pennington.
Dann machte etwas Klick in seinem Hirn und er blickte zu Mbenga. diese Dinger in Soborns Studierzimmer. Sie nannten sie Katrische Bögen. Soborn nickte.
Eine höchst treffende Beobachtung, mein junger Freund. Eine Vrekatra ist in der Lage, eine Katra noch lange nach dem Tod der betreffenden Person zu bewahren. Den Adepten fällt die Pflege dieser Gefäße zu. Vor langer Zeit kümmerte auch ich mich um viele Vrekatra. Wenn wir erfolgreich sind, wird auch Stens Katra auf diese Weise verwahrt werden.
»Und was machen Sie dann damit?« fragte Pennington skeptisch.
»Man wird sehen«,
antwortete Soborn. Benga räusperte sich. »Was geschieht, falls diese Trennung fehlschlägt?«
»Dann wird Teprin wahrscheinlich sterben«,
antwortete Soborn, und seine Augen verengten sich. Trotz der drückenden Hitze, die auch nach Sonnenuntergang noch in dem Raum herrschte, spürte Pennington, wie ihm bei den Worten des Vulkaniers ein Schauer über den Rücken lief.